In Christus, geliebte Geschwister, mit den Worten in Epheser 3, Vers 16, ihr Lieben, da stehen ja mitten in dem Gebet des Apostels Paulus im zweiten Epheser-Gebiet, dass er es euch gäbe, dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend. Einen fast gleichlautenden Flehensruf hat der Apostel Paulus bereits im ersten Gebet in Kapitel 1, Vers 17 den Gläubigen weitergegeben, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst gäbe. Ihr Lieben, dies war bereits ein unüberbietbarer Ansporn für die Empfänger, hiermit einzustimmen, damit die Bitte des Paulus bei ihnen auch tatsächlich wahr werde und sie ihrerseits in die gleiche Anbetung ob der Größe des Christus in ihren Herzen und ihrem Wandel mit einzustimmen mögen. Ja, ihr Lieben, es lag dem Apostel am Herzen, dass die Gläubigen in geistlicher Weisheit und geistlicher Enthüllung in der Gotteserkenntnis drei Punkte des Epheser-Geheimnisses erfassen und begreifen mögen. Erster Punkt ist von Gott ausgesehen, nämlich unser von Gott zugelostes Losteil betreffend. Der zweite Punkt, unsere Vereinigung mit ihm in Epheser 1,20 und 2,10. Das erste war in Epheser 1,3-14, der erste Punkt. Und der dritte Punkt ist im Blick auf uns, nämlich unsere Verbundenheit miteinander. Epheser 2,11-22. Gewaltig und alles übersteigend sind die Dimensionen, die der Apostel hier aufzeigt. Von diesen Dimensionen, da sollten wir überwältigt sein und uns voll unter das Flehen des Apostels Paulus stellen, damit des Herrn Wirksamkeit völlig bei uns Raum gewinne. Ja, geradezu schlicht wirren die Worte inmitten der Überfülle der Herrlichkeitsaussagen und sie bergen doch so viel Wahrheit in sich. In seinem zweiten Gebet in Epheser 3,14-21, da fleht er nun um geistliche Kraft, um standhaft zu werden am inneren Menschen und dies nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Es geht letztlich um die Erkenntnis der Liebe, die das Fundament des Gnadenreichtums Gottes ist, dass er es euch gebe, dem Reichtum seiner Herrlichkeit entsprechend. Im Gegensatz zu Epheser 1, Vers 7 spricht Paulus hier nicht von dem Reichtum seiner Gnade, sondern er spricht von dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Und dieser ist das göttliche Maß seiner Gaben. Und wenn wir uns da so recht vor Augen halten, stehen wir wohl alle beschämt da. Denn haben wir diesen Maßstab immer in der rechten Dimension gesehen? Oder war dieser Reichtum oft eine Armut? Oder haben wir diesen Reichtum vielleicht gar nicht sehen wollen, da uns doch das Irdische so wichtig oder so erdrückend erschien? ihr Lieben, dann haben wir schon den Reichtum seiner Gnade so wenig bei uns wirken lassen, haben uns ihm so wenig als ein Gott wohlgefälliges Opfer bereitgestellt, nach Römer 12, Vers 1. Obwohl wir doch heilig sind, das heißt, für Gott abgesondert. Das Wort Reichtum, so oft von Paulus gebraucht, wird fast immer auf die herausgerufene Gemeinde angewendet. Und die geistlichen Segnungen, die ihr ureigenster Besitz sind. Ganz im Gegensatz zu den vier sogenannten Evangelien, wo das Vergängliche, Stoffliche und Irdische im Vordergrund steht. So wie wir es in Matthäus 13, Vers 22 beim Gleichnis vom Sämann lesen. Dort lesen wir, wo aber in Dornen gesägt wird, dieser ist es, der das Wort hört durch die Sorge dieses Äons und die Verführung des Reichtums ersticken, das Wort, so dass es unfruchtbar wird. Wenn sich dies auch an die aus Israel richtet, so gilt es doch auch für alle anderen, die an irdischen Getzen hängen. Ja, wie anders ist der geistliche Reichtum, ist der Reichtum des geistlichen Gebiets, von dem Paulus so reich Zeugnis ablegt. In Römer 2, Vers 4, da richtet er den Mensch die Frage, ob denn nicht der Reichtum seiner Güte und Tragkraft und die Geduld Gottes nicht Anlass zur Umsinnung sein. Und im gleichen Brief in Römer 9, Vers 23 richtet er die Frage an den Menschen, ob Gott als der Schöpfer des Alls mit seinen Geschöpfen nicht nach seinem Wohlgefallen verfahren könne, ob er nicht Gefäße zur Ehre und andere zur Unehre bereiten können. Damit will er dem Leser die gewaltigen Gnadenerweisungen vor Augen führen, die zur Aussehnung des Alls führen und damit die Rettung aller einschließen. Wie viel Geduld erweist er doch, um den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens bekannt zu machen, die er zur Herrlichkeit vorherbereitet hat. Der Reichtum seiner Herrlichkeit lesen wir auch in Römer 9, Vers 23. Die gleiche Formulierung, wie wir sie in unserem Text Epheser 3, Vers 16 haben. Und diesen Reichtum seiner Herrlichkeit hat er uns zugelost. Denn wir lesen in Römer 9, Vers 24, dass er die Herrlichkeit uns bereitet hat, die er auch beruft, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Nationen. Ja, Geliebte nennt er uns dann in Vers 25. Ist dies nicht eine ganz besondere Auszeichnung? Du bist ein Geliebter Gottes. Das ist nicht nur so eine Formulierung besonderer Art oder eine Auszeichnung besonderer Art. Weil Gott eben die Liebe ist, sondern er will den Reichtum seiner Herrlichkeit an uns, den Gefäßen des Erbarmens, bekannt machen. Und diese Darstellung in Herrlichkeit ist nicht nur für uns oder um unsretwillen, sondern Gott hat alle in der Rettung im Auge. Und er hat uns dazu ausersehen, als Gefäße seines Erbarmens, Anschauungsobjekte für den Reichtum seiner Herrlichkeit und Liebe zu sein. Ja, ausgerechnet uns, die wir zu den Unwürdigsten zählen. Diesen Reichtum oder diese Bekanntmachung des Reichtums seiner Herrlichkeit geschieht auf dem Hintergrund des Gesetzes an den Gefäßen des Zorns, die dafür angepasst sind. Die Söhne Israels wurden aus der Knechtschaft der Ägypter freigelöst, indem der Pharao dem Verstockungsgericht und dem Untergang im Roten Meer verfiel, aufgrund der Beiseitestellung Israels, ist nun den Nationen Rettung und Gnade zuteil geworden, durch Glauben in eine nie zuvor bekannte Stellung gerückt zu werden, nämlich den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erfahren. In Römer 11, 11 und 12 steht das. Das Gericht steht bei Gott nie allein oder als Selbstzweck, sondern immer in Verbindung mit der Offenbarung seiner Herrlichkeit und der Rettung seiner Geschöpfe. Das ist wahrer Reichtum, der Reichtum seiner Herrlichkeit. In Römer 11, Vers 33 spricht Paulus so ergreifend von der Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Ja, wie unausforschlich sind seine Urteile und wie unausspürbar seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wurde sein Ratgeber? Wer hat ihm etwas zuerst gegeben, damit es ihm vergolden wird? Denn aus ihm und durch ihm und zu ihm hin ist das All. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Römer 11, 34 bis 36. Diese Herrlichkeit, ihr Lieben, ist das Ziel aller Gotteswege. Von Natur aus waren wir allesamt, Juden wie Nationen, Sünder und ermangelten der Herrlichkeit Gottes. Römer 3, Vers 23. Doch Gott hat uns durch und in Christus als Gerechte eingesetzt, als Losteilinhaber einer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt und uns zum Besitz seiner Herrlichkeit und seiner Lebenssphäre berechtigt. Umsonst ist uns dies zuteil geworden. Allein Christus gebührt die Ehre und der Ruhm. Denn sein Tatwerk sind wir, erschaffen in Christus Jesus für gute Werke, die Gott vorher bereitet, damit wir in ihnen wandeln sollen. Epheser 2, Vers 10. Und so werden wir zur Herrlichkeit zubereitet. Aber nicht nur den Römern schreibt der Apostel über die Herrlichkeit Gottes, die an uns geoffenbart werden soll, sondern auch allen übrigen Gläubigen lässt er den Inhalt seines übervollen Herzens hervorquellen. Und nachdem Paulus in seinem ersten Ephesergebet den Gläubigen geschrieben hatte, wohin sein Flehen zu Gott geht, nämlich, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, ihnen geistliche Weisheit und geistliche Enthüllung zur Erkenntnis seiner selbst geben möge. Begründet er sein Flehen in Epheser 1, Vers 18, damit ihr wisst, was das Erwartungsgut seiner Berufung ist, ja, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils inmitten der Heiligen. Ja, was hier alles übersteigende Größe seiner Kraft ist für uns, die wir glauben. Ja, Lieben, welch eine Fülle ist hier für uns niedergelegt. Welcher irdische Reichtum wäre auch nur im Entferntesten damit vergleichbar. Ja, so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so hoch steht dieser Reichtum über allem Irdischen. Dieser Reichtum befindet sich nicht in fernen Welten, sondern der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils ist inmitten der Heiligen. Zusammen mit der alles übersteigenden Größe seiner Kraft, die für uns da ist, gemäß der Wirksamkeit der Gewalt seiner Stärke, die ihn, unseren Herrn, auferweckte und zur Rechten Gottes inmitten der Überhimmlischen setzte, hoch über jeder Fürstlichkeit und Obrigkeit und Macht. Und ihr Lieben, diesen Reichtum der Herrlichkeit, in diesen Reichtum der Herrlichkeit sind wir also hineinversetzt. In Epheser 3, Vers 8 berichtet uns der Apostel Paulus, dass ihm, dem bei weitem geringsten aller Heiligen, die Gnade gegeben wurde, uns, den unausspürbaren Reichtum des Christus, als Evangelium zu verkündigen. Auch den Philippern bringt er diesen Ausdruck in zu Herzen gehenden Worten des Zuspruchs in Philipper 4, Vers 19 nahe. Mein Gott wird all euren Bedarf ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ihr Lieben, das ist das Maß Gottes, dass sein Lohn so überreich ist und dass von dieser Überfülle auch jetzt schon hier in dieser Vorbereitungs- und Leidenszeit so viel für uns abfällt, dass wir zum Danken und zur Anbetung geführt werden, ob dieses Reichtums, der ein Vorgeschmack auf die zukünftige Herrlichkeit ist. Den Reichtum seiner Herrlichkeit bringt aber auch den Kolossern nahe, denn er offenbart ihnen den Reichtum der Herrlichkeit eines Geheimnisses des Evangeliums unter den Nationen, welches ist Christus unter euch als Erwartungsgut der Herrlichkeit. Somit ist nun Christus unser herrliches Erwartungsgut. Ja, was liegt hier für ein unausschöpflicher Reichtum in diesem Wort? Für uns, die wir auf den Besitz der Herrlichkeit warten, ja, harren dürfen. Dieses dazu geoffenbarte Geheimnis enthüllt uns unermesslichen Segen. Allen Reichtum dürfen wir jetzt schon in heiliger Vorfreude täglich auf uns wirken lassen. Wir dürfen jetzt schon im Geist Anteil an dem Reichtum seiner Herrlichkeit haben. Unsere heutige Zeit der Gnade ist in Wahrheit und in Wirklichkeit eine Zeit voll kostbaren Reichtums, der uns doch erst aufgrund unseres Wandels in der Schwachheit dieser Zeltwohnung so richtig aufleuchten kann, vorausgesetzt, dass wir ein hörendes Herz haben. Ja, ihr Lieben, diese Schwache wird stark, da die Stärke Gottes eine Stärke ist, durch die unser inwendiger Mensch Blicke in die fernsten Fernen tun kann, bis hin zu dem Punkt, da Gott alles in allen sein wird. Nachdem Christus ihm, unserem treuen Gott, das ausgesehnte All zu Füßen gelegt hat. Ja, welch eine völlig andere Richtung hat doch unser Leben genommen. Wir dürfen unseren Retter und Herrn vom Himmel her erwarten, so ganz im Gegensatz zur Welt, die ihr Heil vom Menschen her erwartet, der aber nur in immer größere Ohnmacht und Unfähigkeit abgleitet, da die Sinne von dem Fürsten des Vollmachtsgebiets der Luft geblendet sind, der seine Wirksamkeit in den Söhnen der Widerspenstigkeit entwickelt, damit sie nur ihm Sklaven in Unfreiheit. Wir jedoch dürfen eine herrliche Erwartung in unserem Herrn haben, die mit unserem überhimmlischen Losteil verknüpft ist. Paulus nennt sie eine frühere Erwartung. Der Herr selbst ist unsere Erwartung nach Epheser 1, Vers 12. Unser Dienst hier unten ist nur eine Schulung für das vor uns Liegende, das Überhimmlische. Seine Gegenwart ist unsere ganze Sehnsucht, ihr Lieben. Welch eine herrliche Aussicht! Ein Leben in überströmender Kraft zu haben, was in keiner Weise mit dem Leben auf der Erde vergleichbar ist. Ein geistlicher Körper, nicht ein seelischer. Der Geist wird dann die Oberhand haben in einem Körper, der den überhimmlischen Bereichen angepasst ist. Ja, er wird Fähigkeiten entfalten, von denen wir jetzt aber nur eine ganz vage Vorstellung haben können. Ständig werden in seiner Gegenwart stehen, werden ihm ähnlich sein und seine Herrlichkeit besitzen. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Lesen wir in Kolosser 3, Vers 4. Wir werden Kräfte besitzen, die unserer Umgebung und unseren Aufgaben angepasst sind. Alles, was wir im Dienst zu ihm hin zu tun begehren, wird uns möglich sein. Keine Schwachheit, keine Erschöpfung, keine Krankheit, kein Siechtum, keine Verwirrung wird uns mehr plagen, denn er hat dann den Körper unserer Erniedrigung umgewandelt, um den Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu sein, nämlich gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, auch sich das All unterzuordnen. Philipper 3, 21. Unsere Erwartung ist der krönende Abschluss unserer Errettung, denn in Erwartung wurden wir gerettet. Römer 8, Vers 24. In Christus, geliebte Geschwister, wie wunderbar ist die Erwartung mit dem Glauben verknüpft. Denn wir wandeln hier durch Glauben und nicht durch Wahrnehmung. Durch einen Glauben, welcher Leben ist, in der zustimmenden Stellung unseres Herzens zu Gott. Dem natürlichen Denksinn und dem menschlichen Verstand ist unsere Bestimmung unfasslich. Da er nur in konkreten Grenzen zu denken gewohnt ist. Der Glaube aber vermag, alle diese Bereiche zu sprengen. Menschliche Weisheit versagt hier restlos. Aber Paulus war sich dieser Tatsache vollauf bewusst, sagt er doch zu den weisen Korinthern: Mein Wort und meine Heroesbotschaft bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht in der Weisheit der Menschen, sondern in der Kraft Gottes gegründet sei. 1. Korinther 2, Vers 4 und 5. Und er fährt dann in den Versen 6 und 7 fort: Weisheit aber sprechen wir unter den Gereiften, jedoch nicht Weisheit dieses Äons, noch der oberen dieses Äons, die abgetan werden, sondern wir sprechen von Gottes Weisheit in einem Geheimnis, von der verborgen Gewesenen, die Gott vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hatte. Ja, welch ein alles übersteigender Reichtum ist uns in dieser uns von Gott vermittelten und zuteil gewordenen Weisheit geschenkt. Reichtum der Weisheit, die in dem uns angehenden Glaubensgut einen Ausblick gewährt, der unser Fassungsvermögen weit übersteigt. Ihr lieben Geschwister, ist doch so, wie in 1. Korinther 2, 9 und 10 geschrieben steht: Was kein Auge gewahrt und kein Ohr gehört hat, und wozu kein Menschenherz hinaufgestiegen ist, all das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Uns aber enthüllt es Gott durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ja, ihr Lieben, wir nichtig sind im Vergleich hierzu die Reichtümer dieser Erde und dieser Welt, die sehr schnell vergehen wie Spreu im Wind, ja wie das Gras, das verdorrt. Dem König Salomo war diese Vergänglichkeit des irdischen Reichtums bereits bewusst. Angesichts der Herrlichkeit Jehovas, und so erbat er sich Weisheit, 2. Chronik 1, Vers 10, die ihm dann auch so reich zuteil wurde. Und irdische Reichtümer erhielt er noch dazu als Zepter der Weisheit. Und so ist Paulus hier in Epheser 3, Vers 16, der Reichtum ein Bild für die Gewichtigkeit und die Größe der Herrlichkeit, mit der Gott gibt und uns in dem Geliebten begnadet. Alle seine Gaben sind nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit und seiner Gnade. Denn, kommen wir zum Leitspruch dieses Jahr, denn in Liebe hat er uns für sich zum Sohnestand durch Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens und zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die uns in dem Geliebten begnadet. Epheser 1, 5 bis 7. Er erweckt uns zusammen und setzt uns zusammen nieder inmitten der überhimmlischen in Christus Jesus, um in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns in Christus Jesus zur Schau zu stellen. Epheser 2, 7. Im Gegensatz zu denen, die im Königreich Erlassen der Sünden erlangten, dies aber durch Unwürdigkeit wieder verlieren konnten, so ist uns die uns gewährte Gnade unverrückbar. Wir besitzen die Rechtfertigung durch Glauben, allein durch die Gnade Gottes. Hier gibt es keine Verurteilung mehr. Nichts demnach ist nun denen zur Verurteilung, die in Christus Jesus sind. Sie wandeln ja nicht fleischgemäß, sondern geistgemäß. Lesen wir in Römer 8, Vers 1. Die Vergebung der Sünden, ihr Lieben, steht bei uns gar nicht mehr zur Debatte. Bei der Vergebung der Kränkungen, da handelt es sich um das Herz des Vaters. Ihr Lieben, wir hatten gesündigt und wurden gerechtfertigt durch den Glauben, der Christi Teil ist. Und dieser Glaube ist uns in Christus in Gnade gewährt. Wir hatten Gott gekränkt und er hat uns vergeben, denn er sieht uns in Christus. Und diese Vergebung geschah nach dem Reichtum seiner Gnade, die er in uns überfließen lässt. Werksgerechtigkeit oder Gesetzeswerke ist in diesem Bereich völlig unnötig. Der Reichtum seiner Herrlichkeit erfordert allein Glauben. Ja, wie gewaltig und allumfassend diese Gnade ist, sagt der Apostel Paulus anschließend in Epheser 1, Vers 8, die er in uns überfließen lässt. Ihr Lieben, Gesetzeswerke wären hier geradezu eine Lästerung. Seine Gnade stellt einen unvorstellbaren Reichtum dar. Und diesen, ihr Lieben, lässt er auch noch überfließen in uns. Ja, lieben Geschwister, da bleibt nur noch Anbetung und Dank. Dank als Echo der überfließenden Gnade in unseren Herzen. Ihr Lieben, wir sind unverrückbar in diese Gnade hineingestellt und empfangen und genießen sie in dem ihm eigenen Reichtum. Ihr Lieben, er ist nicht ein Gott, der kärglich gibt. Seine Gnadengaben und Gnadenerweisungen sind überfließend und alles übersteigend. 2. Korinther 9, Vers 14. Und diese Gnade, ihr Lieben, wird er erst in den kommenden Äonen völlig zur Schau stellen. Das heißt, für alle sichtbar werden lassen. Epheser 2, Vers 7. Ihr Lieben, nach unserer Entrückung zu ihm hin, sind wir alle Zeit mit ihm verbunden. Dann, wenn Christus seine höchsten Ehren erlangen wird, werden auch wir mit ihm, unserem geliebten Herrn, alle Zeit zusammen sein. Ihr Lieben, wir waren die Letzten, die Unwürdigsten, doch wir sind zu Ersten und Würdigsten berufen und eingesetzt. Und dies nicht hier unten im Irdischen, im Stofflichen, im vergänglichen Bereich, sondern im überhimmlischen Bereich, wo wir in den kommenden Äonen den alles übersteigenden Reichtum seiner Gnade in Güte zur Schau stellen sollen und auch werden. Epheser 2,7. Gott sei Dank für sein unbeschreiblich reiches Gnadengeschenk. Alles, ihr Lieben, was Gott für uns getan hat und noch tut, dient nur dem Zweck, dass wir dazu kommen, in sein innerstes Herz zu schauen und die Dimensionen göttlicher Liebe zu erfassen. Der Höhepunkt des Epheserbriefes, ihr Lieben, ist nicht das Geheimnis an sich, sondern das Gebet um rechtes Verständnis für die Liebe, die alles bewirkt. Unser bloßes Wissen um das Geheimnis befriedigt unseren Gott nicht, wenn es nicht eine herzenshungrige Erwiderung seiner Liebe in uns wachruft. Auch der Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 2, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Letztlich ist alles wertlos, wenn es nicht zur Liebe führt. Das ist in unserem Leben ebenso wie für das Geschehen im ganzen All. Gott bewirkt, dass selbst Sünde und Hass dazu dienen müssen, ihn in seiner Liebe zu verherrlichen. Nur soweit wir selbst von seiner Liebe erfüllt sind, kann sie auch auf andere überfließen. Unsere Standhaftigkeit und geistliche Vitalität, unsere Lebensfülle hängt von unserem Erfassen der Liebe Gottes ab. Wie wir beispielhaft an Christi Liebe erkennen können. Und ihr Lieben, wenn wir in der Liebe fest gewurzelt und gegründet sind, wenn wir uns tags aus und tags ein aus seinem Wort ernähren und so durch seinen Geist in Kraft standhaft werden und das am inneren Menschen. Ihr Lieben, nur dann werden wir edle Frucht bringen. Und nur dann können wir auch Gottes Herz erfreuen. Und ihr Lieben, damit kommen wir auch zur Beantwortung der Frage, was Paulus meint, was uns Gott geben, nämlich, dass wir durch seinen Geist in Kraft standhaft werden. Und das am inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben völlig in unseren Herzen wohne. Er bittet also um geistliche, nicht um irdische Kraft zur Standhaftigkeit, um die Liebe zu erkennen, die dem Gnadenreichtum Gottes zugrunde liegt, um es nochmals zu betonen. Im ersten Ephesergebet geht es um die Erkenntnis, natürlich um die Erkenntnis Gottes, und im zweiten um die Erfassung der göttlichen, alles übersteigenden Liebe Gottes und Christi. Ihr Lieben, nur wer alle Dimensionen des Geheimnisses erkannt hat, vermag auch alle Dimensionen der Liebe Gottes erfassen. In Epheser 2, 4 und 5 lesen wir, Gott aber, der so reich an Erbarmen ist, um seiner vielen Liebe willen, mit der er uns liebt. Und ihr Lieben, so möchten wir auch wir von dieser Liebe getragen, alles zum Wachsen bringen, hinein in ihn, in Christus. Ihr Lieben, wir sollen in erster Linie um das Wort Gottes besorgt sein. Und indem er uns seine alles übersteigende Liebe nahe bringt. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der mit unserem Geist bezeugt, dass wir seine geliebten Kinder sind. Epheser 8, Vers 16. Sein Geist hat stets das Bestreben, uns nach oben zu ziehen und uns die Dinge des Vaters zu offenbaren. Uns dazu zu veranlassen, das zu suchen, was droben ist, wie wir in Kolosser 3, Vers 1 lesen. Sein Heiliger Geist ist darum bemüht, dass die Erkenntnis und die Wahrheit seines Wortes sich in unseren Herzen ausbreitet. Paulus schreibt dies in Römer 15, Vers 13. Wir kennen ja alle diese Verse. Der Gott der Zuversicht erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überfließt in der Zuversicht, in der Erwartung, in der Kraft Heiligen Geistes. Ihr Lieben, es geht also hier nicht in erster Linie um Kraft an sich, sondern um Standhaftigkeit in der Kraft Heiligen Geistes. Auf einen ganz einfachen Nenner gebracht bedeutet das, wir mögen standhaft werden, die gewaltige und alle Erkenntnis übersteigende Liebe des Vaters und Christi Jesu zu erkennen und diese Erkenntnis ständig in uns wohnen zu lassen, in allen Stürmen unseres Lebens, nach dem einen herrlichen Erwartungsgut Ausschau zu halten, nämlich nach Christus. Gottes Herrlichkeit und seine Verherrlichung ist das gewaltige Endziel. Die Liebe des Christus sollte uns im Licht dieser Wahrheit überwältigen, damit wir in Liebe gewurzelt und gegründet ersteigen mögen. Ihm aber, der über alle Maßen mehr tun kann, über alles hinaus, was wir erbitten oder erdenken können, der in uns wirkenden Kraft entsprechend. Ihm sei die Verherrlichung in der herausgerufenen Gemeinde und in Christus Jesus für alle Generationen des Äons, der Äonen. Amen.